neben den Sachen, wo das mit der Leistung bei mir nicht so gut geklappt hat, wie ihr eben schon gehört habt, gibt es schon auch ein paar Sachen, wo ich immer noch irgendwie so stolz drauf bin. Zum Beispiel, als ich mit 11 Jahren zum ersten Mal auf so einem 3000er stand, da dachte ich, wow, cool. Im Nachhinein denke ich mal, war nicht mehr so die Leistung meines Vaters, der mich da so hochgezogen hat. Oder ich erinnere mich noch genau, als ich zum ersten Mal in der Auswahlmannschaft von Rheinland aus beim Handball stand, da habe ich schon die große Nationalmannschaftskarriere vor mir gesehen. So, der hat zwar nicht gereicht, aber es war trotzdem gut. Oder ich erinnere mich auch heute noch, wie ich als ich dann meinen Master gemacht habe, über diesen roten Teppich gegangen bin, um das Zeugnis zu empfangen. Wobei bis heute eigentlich meine persönliche Leistung, oder ich denke mal, meine persönliche Höchstleistung an dem Tag war, dass ich nicht über diese lange Robe gefallen bin, die man da länger so anziehen muss. Also produktiv sein, was beizutragen zum Gemeinwohl, das ist irgendwie was Gutes. Das machen wir gerne. Leistung gibt uns auch Bestätigung und Sinn. Und wir sind ja auch darauf angewiesen, dass andere was leisten. Also neulich war ich zum Beispiel mal wieder beim Zahnarzt. Und wenn der da mit seinem Bohrer in meinem Mund rumwerkelt, dann bin ich, um ehrlich zu sein, froh, wenn der Höchstleistung erbringt und sich gut konzentriert. Oder, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle noch, das ganze Land vor 2 Jahren in Ekstase, weil 11 Freunde ihr Bestes gebracht haben. Und wir hoffen natürlich darauf, dass es dieses Jahr sich wiederholt und wir wieder feiern können. Also wir freuen uns über Leistung von anderen und wir haben auch selbst das Gefühl, ja, was zu leisten, es gibt uns irgendwie Sinn, wenn man hört, ja, du kannst was, du kannst es beitragen, was andere vielleicht nicht beitragen können. Wenn das nicht wäre, dann würde was fehlen. Das Problem, das haben wir eben auch schon in dem Video gesehen, ist, wenn die Überforderung kommt. Also wenn aus der Leistung auf einmal Leistungsdruck und dann zu viel Leistungsdruck wird. Wenn man den Eindruck hat, diese ganzen Ansprüche überfordern mich und ich kann denen irgendwie nicht so ganz gerecht werden. Es gibt ja Leute, die können ohne so ein bisschen Druck überhaupt nicht arbeiten. Also ich habe zum Beispiel mit einem im Studium zusammengewohnt auf einem Stockwerk. Der hat irgendwie in der Nacht vor der Abgabe seiner Hausarbeiten immer so das ganze Stockwerk so einbezogen. Also da war einer, der alle halbe Stunde Kaffee gekocht hat, einer hat noch schnell die letzten Seiten Korrektur gelesen, einer hat den PC repariert, der natürlich in solchen Momenten immer kaputt geht, und einer hat noch schnell das Inhaltsverzeichnis irgendwie fabriziert, und ganz am Ende haben wir immer am Drucker gestanden und den Drucker angefeuert, damit der schnell das Papier noch rauswirft und dieser Mensch dann 2 Minuten vor Abgabe irgendwie das noch in den Briefkasten werfen konnte. Also es gibt Leute, hier kennt das jemand, alles klar, es gibt Leute, die brauchen so ein bisschen Druck zum Leisten. Was ich aber meine, ist ein anderer Druck, das ist dieser Druck, der uns überfordert. Dieses Gefühl, ich werde den Erwartungen nicht ganz gerecht. Niemand, den ich kenne, hat das so gut ausgedrückt wie Franziska Holzhammer in einem Poetry Slam, den ich euch jetzt mal vorspiele.
Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin in regelmäßigen Abschnitten einigermaßen überfordert mit mir und der Welt. Und wenn ich darüber einen Text schreibe, dann nennt er sich Früchtetee und klingt folgendermaßen. Eigentlich müsste ich auf Stelzen schreiben und so Abstand gewinnen zu dem, was mich runterzieht. Eigentlich müsste mein Hirn wie ein Sieb funktionieren, stets wissen, was zu vergessen ist, was zu konservieren. Eigentlich müsste ich Box integrieren in meinen Hinterkopf und immer richtigen Musik zu haben im Hintergrund. Eigentlich müsste ich zwischen Mund und Kehle eine Stimmgabel kennen, um immer den richtigen Ton zu treffen. Eigentlich müsste ich am Baum hocken und so lange Fetzen pressen, bis aus meinen Schulterblättern Schwingen singen, mit denen ich den Süden zöge, um mal rauszukommen hier. Eigentlich müsste ich mir den Stoff bis zum Anschlag in den Arsch schreiben, um aber auch wirklich in jeder Situation noch Haltung zu bewahren. Eigentlich müsste ich dann meine Seele zurückgehen und in die entstandenen Lücken Selbstvertrauen zurück, um immer Zuversicht im Rücken zu haben. Eigentlich müsste ich auch echtes Glück und Verdachtsinn tragen, um immer den Über- und Durchblick zu haben. Eigentlich müsste ich an Gott, Parteiprogramme, die eine große Liebe und mich selbst glauben. Eigentlich müsste ich euch allen die Zeit rauben, weil mir immer zu allem die Zeit fehlt. Eigentlich müsste ich mir der Zeit nehmen, die wichtigen Dinge. Eigentlich ist alles viel zu wichtig, als dass man was davon vernachlässigen könnte. Eigentlich müsste ich, wo bei anderen das Hirn sitzt, einen Post-it-Block haben, um an alles zu denken. Eigentlich sollte ich meine Zeit nicht mit dummen Gedanken verschwenden, wie Ein Autositz hat mehr von einem Fahrstuhl als ein Auszug. Nein, ich soll weniger Aufzug fahren oder mehr Treppen steigen. Eigentlich soll ich keine Treppen mehr steigen oder eine Karriere leichern. Eigentlich soll ich mehr Fremdwirtschaft leisten, um mich besser zu finanzieren. Eigentlich soll ich meine Finanzierung besser überdenken. Eigentlich soll ich meine Zeit nicht mit dummen Gedanken verschwenden, wie Tumore sind wie gut erzogene Kinder. Still und wachsen von alleine. Eigentlich müssten meine Beine in sieben Meilen schießen, statt nur mehr Wegbrüche zu legen, mehr zu schaffen. Eigentlich müsste in meinen Adern purer Taten, Drang und Spicht fließen, weil ich immer, immer zu langsam bin. Eigentlich müsste ich aufrüsten, bis unsere Kinder, meine Pferde, mir ständig auf den Pferden sind. Eigentlich. Aber dann bin immer noch ich und manchmal reicht das nicht.
Oh nein. Wie komme ich jetzt zurück? Also sie sagt eigentlich, aber da bin immer nur ich und manchmal reicht das nicht. Und da bin immer nur ich und manchmal ist das schon zu viel für mich. Und dann geht es noch weiter, ihr könnt euch das mal bei YouTube angucken. Ja, sehr guter Slam. Also wir kennen das, glaube ich, alle, dieser Druck, äußerer Druck von Familie, Gesellschaft, Uni, Freunde, Professoren, was auch immer. Und dann gibt es aber ja auch noch diesen inneren Druck. Und der ist ja manchmal noch viel stärker. Also ich erwarte von mir eigentlich am allermeisten und komme mit meinen eigenen Anforderungen ja häufig gar nicht klar. Ein Freund hat mal zu mir gesagt, Julia, ich bin so ein Perfektionist, ich muss mir immer wieder beweisen, aber ich bin irgendwie nie gut genug. Ein Philosoph hat das mal die Tyrannei des eigenen Herzens gesagt. Ich leiste, also bin ich. Man könnte ja sagen, gut, wenn Leistung was Gutes ist, aber zu viel Druck irgendwie uns überfordert. Warum hören wir da nicht einfach auf, wenn es zu viel ist? Also warum tun wir uns den Stress an und sagen nicht einfach, okay, jetzt reicht's auch. Der Grund dafür ist, glaube ich, dass es ja nicht einfach nur um diese Frage geht, was leiste ich, schaffe ich die Uni, kriege ich eine tolle Karriere, sondern es gibt immer noch eine Frage hinter der Frage. Das ist ein Phänomen, das jede Frau sehr gut versteht. Versetzt euch in die Lage, ihr habt euch neue Schuhe gekauft und dann kommt ihr heim und sagt, Schatz, guck mal, meine neuen Schuhe. Er sitzt gerade vor der Sportschau, Männer. Guckt einmal kurz.
Yo.
Und er denkt, das ist eine völlig ausreichende Antwort zu einem so banalen Thema wie Schuhe. Sie aber ist die nächsten 2 Tage tiefst beleidigt und redet kein Wort mit ihm. Und er denkt, was ist los? Es ging doch nur um Schuhe. Männer, jetzt habt ihr die Chance, in das Seelenleben einer Frau einen Einblick zu bekommen. Es geht nicht nur um Schuhe. Es geht immer um viel mehr. Es geht immer auch um die Frage, siehst du mich? Nimmst du mich wahr? Liebst du mich? Naja, ihr kennt das. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, dass nicht nur wir Frauen so komplizierte Zwiebelwesen sind, sondern ich glaube, dass bei uns allen immer wieder Fragen hinter den Fragen stehen. Tiefere Fragen hinter unseren Alltagsfragen. Ich glaube, hinter der Frage, was leiste ich eigentlich und leiste ich genug, steht immer wieder die Frage, woher kommt mein Wert? Woran mache ich meine Identität fest? Eben, was gibt mir Sinn? Wir haben Identität und Sinn in unserer Gesellschaft verknüpft mit Leistung. Vor kurzem ist die Vermächtnisstudie der Zeit zusammen mit Infos und der WZB rausgekommen. Habt ihr vielleicht auch gesehen, das war immer wieder Artikel auch in der Zeit. Und da haben sie unter anderem Leute gefragt, würden sie weiterarbeiten, wenn sie das gar nicht müssten? Enttäuschenderweise ist es für die meisten von uns eine sehr theoretische Frage. Aber auch interessanterweise hat die Mehrheit der Leute gesagt, ja, also selbst wenn ich Millionen auf dem Konto hätte, ich würde weiter arbeiten. Und auf die Frage, warum sie das tun würden, haben die meisten Leute eine Antwort gegeben, die ungefähr so zusammenzufassen ist, dass sie eben Arbeit als sinnstiftend erleben. Und die Professorin, die die Studie geleitet hat, hat gesagt, dass sie denkt, dass es daran liegt, dass wir heute nicht mehr an die großen Meta-Erzählungen, also Religion oder irgendwelche politischen Weltanschauungen, die großen Ideologien so glauben, sondern dass wir uns selbst unseren Sinn stiften müssen, dass wir uns selbst Sinn geben müssen. Und das tun wir sehr stark durch Leistung. Also ich gebe mir durch meine Leistung einen eigenen Wert. Und auch das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Also wenn meine Identität unabhängig ist von so äußeren Faktoren, dann bedeutet das ja auch, dass ich mich nicht so leicht beeinflussen lasse von anderen Menschen. Dann bin ich nicht so abhängig von anderen. Dann kann ich allein entscheiden, wer ich bin und was mir Sinn gibt. Das ist ja erstmal gut, würde man denken. Aber interessanterweise haben die Soziologen schon seit langem den Trend beobachtet, dass wir Originalität und Selbstwert und Sinn eben suchen im Rückzug auf uns selbst. Dass wir Ich-Stärke suchen, indem wir unsere eigenen Möglichkeiten entfalten und uns selbst verwirklichen. Dramatischerweise finden wir aber, so sagen die Soziologen, dabei eben nicht Ich-Stärke, sondern Ich-Schwäche. Auch wenn wir häufig nach außen Stärke demonstrieren. Matthias, oh, da waren die Schuhe. Vergessen. Matthias Hawkes, ein Trendforscher, hat das so gesagt: Jeder für sich ist ein eigener Kosmos mit eigenen Gesetzen, mit eigener Drehung, unendlich mächtig. Das ist so die Faszination des Rückzugs auf sich selbst. Und dann weiter: unendlich verletzlich, ungeheuer liebesbedürftig, unendlich einsam. Also Ich-Stärke im Rückzug auf uns selbst ist eine Illusion. Absolute Unabhängigkeit, Autonomie macht uns nicht stärker, sondern eigentlich schwächer. Wie die Franziska Holzhammer in dem Poetry Slam sagt, da bin immer nur ich und manchmal reicht das nicht. Und manchmal ist das schon zu viel für mich. Wenn ich zurückgeworfen bin auf mich selbst, dann ist, ich weiß nicht, wie euch das geht, bei mir häufig die Grunderfahrung, dass da irgendwie viel Widerspruch ist, viel Zerrissenheit, irgendwie auch Unfriede in mir. Ja, ich hatte das erlebt vor, ich weiß nicht, 2-3 Jahren. Da war ich beim Arzt und ich muss irgendwie an diesem Tag ganz besonders schlecht ausgesehen haben. Jedenfalls, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hatte, wahrscheinlich irgendwie Grippe oder so. Jedenfalls sagt der Arzt mir beim Hinausgehen: Also Frau Garschagen, machen Sie jetzt mal ab heute so eine Übung. Stellen Sie sich mal jeden Morgen und jeden Abend vor den Spiegel. Und dann klopfen Sie sich immer hier vorne auf die Brust und sagen sich: Ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Ich also am nächsten Morgen aufgestanden, man tut ja, was sein Arzt so sagt, habe mich vor den Spiegel gestellt und mir hier vorne hingeklopft und mir gesagt: Ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Und während so der rote Fleck auf meiner Brust mal größer wurde, dachte ich: Was ist denn das hier eigentlich für ein Quatsch? Also man kann sich das nicht selbst zusagen. Wir sind darauf angewiesen, dass andere uns das zusprechen, dass wir wertvoll und geliebt sind. Einreden bringt nichts, bringt nur was, wenn es eine Erinnerung ist an das, was andere Menschen über uns gesagt haben. Ich glaube, die tiefe Wahrheit über unser Leben ist, dass uns Identität und Wert zugesprochen werden muss. Wir kriegen Selbstwert, wenn andere Menschen uns Wert zusprechen. Wir bekommen Ansehen dadurch, dass andere uns ansehen, nicht durch den Blick in den Spiegel. Und Anerkennung bekommen wir dadurch, dass wir erkannt werden. Wir brauchen jemand anders, der uns sagt: Du bist wertvoll und dein Leben macht Sinn und hat Sinn. Ich leiste, also bin ich, also leiste ich. Man könnte ja auch sagen, das ist ja super, wir leben doch genau in so einer Gesellschaft, in der wir eben durch unsere Leistung Anerkennung von außen bekommen können. Also wenn ich was leiste, dann bin ich was. Wenn ich was schaffe, dann bekomme ich Anerkennung. Ich leiste, also bin ich, also leiste ich. Das ist doch ein Faktor von außen. Ja, aber ich glaube, dass das Leben nach dem Wenn-Dann-Prinzip ist. Also wenn du nett zu mir bist, dann bin ich auch nett zu dir. Wenn du kompetent bist, dann hören die Leute dir zu. Wenn du irgendwie was bringst, dann respektieren dich die Leute. Erstmal ist es ja auch ein gerechtes Prinzip. Also jeder kann was schaffen. Ne? American Dream of Life, yes we can. Hat auch nicht so ganz funktioniert, aber gut. Und oft ist das ja auch nötig, dass man nach Leistung beurteilt wird. Ich meine, wir sind hier im Hörsaal, stellt euch vor, morgen kommt euer Prof rein und sagt: Na, heute bewerte ich Sie mal nicht nach Ihrer Leistung, sondern danach, wer am schönsten lächeln kann. Dann würdet ihr wahrscheinlich freundlichst um eine Disziplinarmaßnahme für diesen Professor bitten und ihr hättet damit völlig recht. Also ich will dieses Wenn-Dann-Prinzip überhaupt nicht verdammen, aber ich glaube, wenn unsere Identität an dem Wenn-Dann hängt, wenn die davon abhängig ist, dann ist das sehr unbefriedigend. Weil uns das immer wieder dazu zwingt, diese Ansprüche zu erfüllen und wir befinden uns dann wie in so einem Hamsterrad. Madonna, die große Philosophin, hat einmal in einem Interview gesagt: Ich habe einen eisernen Willen und mein Wille war immer, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit zu besiegen. Mein Antrieb im Leben kommt von diesem schrecklichen Gefühl, Durchschnitt zu sein. Das treibt mich immer wieder an. Denn auch wenn ich jemand geworden bin, muss ich mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Mein Kampf hat nie aufgehört und er wird es wahrscheinlich auch nie tun. Das ist dieses Laufen in dem Hamsterrad des Wenn-Dann-Prinzip. Und das macht Leistung irgendwie anstrengend, weil so viel davon abhängig ist. Und dann dürfen wir auf einmal nicht mehr versagen. Wenn wir nach dem Wenn-Dann leben, dann müssen wir es, glaube ich, auch immer wieder vertuschen, wenn wir den Anforderungen mal nicht gerecht werden. Viele Leute sagen, dass das ein Grund dafür ist, dass Facebook und Instagram und sowas so beliebt ist, weil ich da nämlich ein Bild von mir schaffen kann. Da kann ich ein Bild aufrechterhalten, was andere von mir sehen. In der Universität Berlin ist eine Studie gemacht worden, die haben sie Social Media Envy genannt. Und in der Studie haben sie herausgefunden, dass einer von drei Leuten, also ein Drittel der Leute, weniger zufrieden ist mit seinem Leben, nachdem er in Facebook, bei Facebook die ganzen ja, tollen Leben seiner Freunde sich angeguckt hat. Und da haben sie gemerkt, dass es so funktioniert, die Leute gucken sich das Leben ihrer Freunde bei Facebook an, sehen, dass ihr eigenes Leben irgendwie nicht so cool ist und pimpen dann ihre Facebook-Identität. Ne, man kann ja auch woanders schöne Urlaubsbilder herkriegen oder auch nur sehr begrenzte Ausschnitte aus seinem Leben zeigen. Und dadurch machen sie dann wieder ihre Freunde eifersüchtig, die dann wieder ihre Identität pimpen und so geht das immer so weiter. Außerdem haben sie herausgefunden in dieser Studie, dass es viele Leute gibt, die zwei bis drei Facebook-Identitäten haben für so unterschiedliche Freundeskreise. Es gibt auf Facebook, und das ist, glaube ich, der Stand vor allem von ein oder zwei Jahren, mehr als 83 Millionen Fake-Identitäten. Also falsche Identitäten. Das ist mehr, als wir Leute in Deutschland haben, auch nach der Flüchtlingskrise. Wenn Identität an dem hängt, was ich leiste und was ich so Tolles erlebe, dann muss ich das darstellen, dann muss ich mein Image immer wieder kontrollieren. Und da muss ich auch diese Distanz zwischen dem Bild, was ich nach außen darstelle und meinem gefühlten Sein immer wieder ja, überspielen. Und für manche Leute führt das dazu, dass sie sich ganz stark verstellen. Und ich glaube, das macht auch einsam, weil da nämlich niemand mehr wirklich in die Tiefe meines Herzens kennt. Das ist anstrengend und die Leute haben immer noch diese Furcht, entlarvt zu werden, enttarnt, dass ich irgendwie, wenn jemand mal wirklich genau hingucken würde, nicht genüge. Dass der, der mich wirklich sieht, eigentlich lachen würde über mich. Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, ich zumindest, immer wieder doch die Sehnsucht herauszutreten aus allem, was wir nicht sind. Nach jemandem, der hinter die Fassade schaut und das Verdeckte entdeckt und in all meinen Leistungen und durch all mein Versagen zu mir hält. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ja, also tut mir das leid für die anderen. Bei mir persönlich ist Leistungsdruck jetzt eigentlich kein Problem, eher so das Gegenteil. Aber ich habe mich eigentlich ganz gut arrangiert. Ich akzeptiere das, dass ich was tun muss, um Anerkennung zu bekommen. Ich bin vielleicht nicht der Cleverste, aber ich komme ganz gut zurecht. Ich habe nicht die meisten Freunde auf Facebook, aber ich habe so meine Leute. Ich bin akzeptiert, ist alles gut. Das ist super, freut mich total für euch. Ich will euch auch kein Problem einreden, was ihr nicht hattet, bevor ihr in diese Tür, zu dieser Tür hineingekommen seid. Das wäre unredlich. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn man da eigentlich mit klarkommt mit diesem Wenn-Dann-Prinzip, dass das unbefriedigend ist. Es ist unbefriedigend, auch wenn es funktioniert. Stellt euch ganz kurz einen philosophischen Moment vor. Ihr habt eure Masterarbeit abgegeben. Ja. Und die Zukunft liegt vor euch und ihr sitzt irgendwo hier im schönen Osnabrück im Pub oder auf der Wiese vorm Schloss und die Sonne scheint. Und plötzlich kommt da dieser philosophische Gedanke, hat mein Leben vielleicht doch noch einen tieferen Sinn. Also bin ich nicht eigentlich noch viel mehr als meine Leistung, noch viel mehr und auch ganz anders. Aus atheistischer Sicht müsste man, um ehrlich zu sein, sagen, nein, seid ihr nicht. Wenn die Materie alles ist, was es auf dieser Erde gibt, dann hat eigentlich nichts einen endgültigen Wert. Ein Ökonom von der Technischen Universität in Darmstadt hat mal ausgerechnet, dass also nach ökonomischen Standarden der Marktwert eines Mannes, also Männerleben, ungefähr 1,72 Millionen Euro wert ist. Frauen dagegen sind nur 1,43 Millionen wert. Also ist nicht so viel mit Gleichberechtigung. Man kann auch, haben sie auch errechnet, Naturwissenschaftler teurer verkaufen als Geisteswissenschaftler. Wenn ich welche mehr bringe. Der atheistische Philosoph Bertrand Russell hat gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht sehe ich keinen Grund, einem Menschen eine andere Bedeutung zuzugestehen als einem Bambusbusch oder einem Sandkorn. Aus wissenschaftlicher Sicht sind wir komplexer, aber Bedeutung, die Natur löscht uns aus wie alle anderen. Männer, stellt euch vor, ihr geht heute Abend zu eurer Freundin und sagt, Schatz, du bist für mich so bedeutend wie ein Sandkorn. Ich glaube, das würde nicht so gut ankommen. Aber wenn die Materie alles ist, dann ist unser Wert in dieser Gesellschaft eigentlich tatsächlich davon abhängig, wie wertvoll wir sind für diese Gesellschaft. Und dann gibt es keinen Grund, warum man sagen sollte, wenn jemand nichts leistet, den müssen wir trotzdem als Teil der Gesellschaft behalten. Damit ihr mich richtig versteht, ich sage nicht, dass jeder Atheist so denkt. Wirklich nicht. Ich habe viele atheistische Freunde, die ganz hohe ethische und moralische Standards haben. Aber meine Frage ist, worin ist das begründet? Worin ist der Wert des Menschen begründet? Wenn Survival of the Fittest das einzig zugrunde liegende Prinzip dieser Welt ist, dann gibt es eben keine endgültige oder allgemeingültige Erklärung, warum ein Mensch mehr wert sein sollte als das, was er leistet. Wenn die materialistische Weltanschauung wahr ist, dann gibt es keine Basis, auf der man sagen könnte, dass Menschen unveräußerbaren Wert haben oder tieferen Sinn. Ist das also alles? Ich leiste, also bin ich, und das ist mein Wert. Ich habe eben schon gesagt, ich habe Theologie studiert und ich bin Christ. Und ich glaube, als Theologin und als Christin, dass an dieser Ahnung, dieser philosophischen Ahnung, irgendwie müsste da doch mehr sein, tatsächlich was dran ist. Dass wir tatsächlich mehr wert sind als wenn, dann. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass es einen Gott gibt, der Ja zu uns sagt. Ohne wenn, dann. Aus christlicher Sicht ist es so, dass Menschen einen ganz tiefen, unantastbaren Wert haben, ganz unabhängig davon, was sie leisten und wie erfolgreich sie sind. Und dass die letzte Begründung für diesen Wert eben nicht in uns liegt und in dem, was wir darstellen und schaffen, sondern dass es jemand anders gibt, der uns geschaffen hat. Die Christen nennen diesen anderen Gott und glauben, dass Gott uns Menschen gemacht hat, und zwar in seinem Bild, dass wir irgendwie Gott ähnlich sind und dass dieser Gott uns bedingungslos liebt. Für Christen ist das der Grund der menschlichen Identität und des menschlichen Wertes. Ich will das kurz verdeutlichen. Wenn man so ein Gemälde sieht, das ihr kennt hier alle, habe ich mir sagen lassen, ich bin kein Kunsthändler. Wenn man den Wert eines solchen Gemäldes ermitteln möchte, da muss man mindestens zwei Fragen stellen. Bestimmt auch noch viele andere, aber zwei wichtige Fragen. Die erste Frage ist, wer hat das Gemälde gemalt? Die zweite Frage ist, wer ist drauf? Ja, wer ist gemalt, wer ist drauf? Die Bibel erzählt uns in sehr, sehr bildreicher Sprache zugegeben, wie Gott die Menschen geschaffen hat. Gott, der kreativste, begabteste Künstler von allen, hat uns ins Leben gewollt. Und die Bibel sagt auch, dass wir sein Abbild sind, sozusagen sein Porträt. Also wir tragen das Bild Gottes. Wir sind also ein Meisterwerk, das Gott selbst zeigt. Und darum glauben Christen, dass wir unendlichen Wert haben. Was heißt das, ein Ebenbild oder Abbild Gottes zu sein? Sehen wir alle aus wie Gott, wenn man es umguckt? Manche mehr, manche weniger? Nein, natürlich nicht. Für die Bibel bedeutet das, dass wir in der Art und Weise, wie wir sind, das Wesen Gottes ein Stück weit abbilden, zeigen. Dass wir die Fähigkeit zu lieben haben, weil wir von einem Gott gemacht worden sind, der Liebe ist. Dass wir kreativ sind, weil Gott ein ganz kreativer Künstler ist. Dass wir Humor haben, also manche auch ein bisschen träge, aber na gut, weil Gott humorvoll ist. Und dass wir Verantwortung tragen für diese Welt, weil Gott uns diese Verantwortung gegeben hat, uns das anvertraut hat. Und dass wir eben dieses Wesen Gottes reflektieren, gibt uns unendlichen Wert. Das ist übrigens auch die Sichtweise, die den Menschenrechten zugrunde liegt. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas hat in einem Interview noch vor ein, zwei Jahren gesagt, dass die Grundwerte der französischen Revolution, also der Aufklärung, undenkbar sind ohne das christliche Menschenbild. Und das ist auch das, was Leute wie William Wilberforce oder Martin Luther King motiviert hat, zu kämpfen gegen Sklaverei oder gegen Rassismus. Weil sie geglaubt haben, dass alle Menschen gleich sind, gleich viel wert, eben weil sie von diesem Gott gewollt sind. Okay, kann man sagen, Schön gut, aber wenn ich mich so umschaue, dann will ich vielleicht mit dem französischen Autor Victor Hugo sagen, wenn du mir erzählst, dass dein Gott dich nach seinem Ebenbild geschaffen hat, sag ich dir, er ist sehr hässlich. Wenn wir das Wesen Gottes reflektieren, warum sind wir dann alle irgendwie doch auch ein bisschen Mangelware? Also warum ist da so viel Zerbruch und so viel Dunkelheit? Warum gibt es Kriege und Missbrauch und Misshandlungen? Warum verletzen und verwunden wir uns immer gegenseitig? Warum sind wir nicht so, also ich zumindest, wie wir oft gerne wären? Ja, ganz eindeutig, der Mensch ist fähig zu unsagbar Gutem und Heldenhaften und Mutigen. Aber auch zu unsagbar Bösem. Und wir sehen das jeden Tag in den Nachrichten. Meine Schwester ist gerade an der syrischen Grenze und hört jeden Tag die Bomben. Aber gleichzeitig ist es ja nicht nur da draußen, wo der IS ist, sondern auch drinnen in unserem Herzen. Zumindest in meinem kenne ich das. Ja, die Bibel sagt, wir sind ein Meisterwerk, aber wir sind auch irgendwie ein beschädigtes Meisterwerk. Wir reflektieren das Wesen Gottes, aber irgendwie gebrochen, ist wie so, ja, ein bisschen wie so, als wäre ein Graffiti über die Mona Lisa gesprayt. Und die Bibel sagt, es liegt daran, weil wir uns von unserem Schöpfer abgewandt haben und unsere Identität an Dinge hängen, wie zum Beispiel unsere eigene Leistung, die eigentlich dafür viel zu schwach ist. Dass wir unseren Wert an Sachen festmachen, die zu unsicher sind, um unseren Wert wirklich, um uns wirklich Wert zuzusprechen. Wenn das so ist, wenn wir zerbrochene Meisterwerke sind, dann ist doch die Frage, was sind wir denn dann wert? Also haben wir noch Wert oder wie sieht dieser Gott uns denn? Als Christ glaube ich, dass man das, wie Gott ist und was er denkt, am besten sieht, wenn man sich Jesus Christus anschaut und dem, wie er Menschen begegnet ist. Und da will ich eine kurze Geschichte erzählen aus der Biografie von Jesus. Da war ein Mann, der heißt Zachäus. Und der Zachäus ist es gewohnt zu klettern, auf Bäume und Karriereleitern. Und sein Leben lang war es das Ziel, was zu leisten, es nach oben zu schaffen, weil er Sehnsucht hatte, Sehnsucht danach gesehen zu werden. Vielleicht, weil er in einer Gesellschaft gelebt hat, die gesagt hat, du bist, was du leistest. Vielleicht aber auch, weil er ein ziemlich kleiner Mann war. Und die Leute in der damaligen Gesellschaft dachten, wer klein von Statur ist, der ist auch klein im Geist. Mit anderen Worten, der hat nichts im Kopf. Aus dem wird eh nichts. Und darum hatte Zachäus dieses Ziel, es allen zu beweisen. Da hat er seinen Wert dran geknüpft. Und plötzlich konnte er es sich nicht mehr leisten, nichts zu leisten. Er ist also die Karriereleiter nach oben geklettert, ist erfolgreicher Manager eines florierenden Unternehmens geworden. Nicht alles ganz legal, aber das Leben war zu ihm ja auch nicht immer freundlich gewesen. Aber er hat es allen gezeigt. Und darauf war er stolz. Konnte auch sein. Nur manchmal, in den ehrlichen Momenten, wünschte er sich vielleicht, dass jemand ihm vorher gesagt hätte, was vor kurzem ein Banker in London zu einem Kollegen von mir gesagt hat. Der hat gesagt, wenn man die Karriereleitern alle ganz nach oben geklettert ist und erfolgreich war und oben ankommt, dann ist da nichts. Und dieses Nichts hält bei Zachäus die Sehnsucht wach. Wahrscheinlich war das einer der Gründe, warum er mal wieder hochgeklettert ist, diesmal auf einen Maulbeerfeigenbaum, weil er diesen Jesus sehen wollte, der heute in seiner Stadt war. Weil er so klein war, konnte er nicht über die Köpfe von den anderen drüber schauen, also ist er auf den Baum geklettert. Weil er von diesem Jesus schon gehört hatte, wie der redet über Freiheit und über Sinn und über Liebe, und irgendwie schienen das nicht so leere Worte, sondern seine Worte waren Taten und die Taten hatten Kraft. Also ist Zachäus in den Baum geklettert und sucht in der Höhe nach Tiefe im Leben. Und da kommt auch schon Jesus lang, umringt von den ganzen religiösen Obercheckern, die Frommen des Landes, die alle auf ihn einreden. Und plötzlich bleibt Jesus genau unter diesem Baum stehen. Und die ganzen Frommen scheinen ihn überhaupt nicht zu interessieren. Jesus guckt hoch, der sieht hoch. Und wen sieht er? Sieht Zachäus. Und er sieht genau hin. Und er sieht die Sehnsucht von Zachäus. Und dann sagt er nicht, wow, du kannst aber gut klettern. Sondern er sagt, Zachäus, komm runter. Ich glaube nicht, dass Gott grundsätzlich was gegen Klettern hat. Ich glaube auch nicht, dass Gott was gegen Karriere machen hat. Weil Jesus immer wieder auch betont, dass es gut ist, wenn wir unsere Gaben einsetzen und dass wir uns daran freuen dürfen. Aber zu Zachäus sagt Jesus, komm runter. Weil er weiß, dass das, was Zachäus sucht, da oben nicht zu finden ist. Jesus merkt, dass Zachäus nach dem Wenn-Dann-Prinzip lebt. Und darum sagt er, komm runter, du brauchst nicht mehr klettern. Ab heute musst du nicht mehr nach dem Wenn-Dann-Prinzip leben, sondern ab heute kannst du nach dem Denn-Ich-Prinzip leben. Komm runter, sagt Jesus, denn ich will heute in dein Haus kommen als dein Gast. Manchmal sind Konjunktionen entscheidend. Konjunktion, das habe ich im Lateinunterricht immer die kleinen blöden Wörter genannt. Das Denn ist hier ganz entscheidend. Ab heute soll Zachäus nicht mehr nach dem Wenn-Dann-Prinzip leben, sondern nach dem Denn-Ich von Jesus. Nicht mehr, wenn du dich anstrengst und dich bemühst, dann bist du wer, sondern Jesus sagt, du hast Ansehen, denn ich sehe dich an. Du bist wer, denn ich kenne deinen Namen und deine Geschichte. Ich sehe, was du geleistet hast, wo du versagt hast, wo du verwundet wurdest. Und ich gehe mit dir durch. Ich freue mich, ich teile mit dir, ich vergebe dir, ich heile dich. Er sagt, du, dein Leben hat Zukunft, denn du bist Teil von was Großem, was Aufregendem, von der Familie Gottes. Du bist geliebt, denn ich, sagt Jesus, will heute in dein Haus oder deine Hütte kommen und bei dir bleiben und mit dir feiern. Egal, was die anderen ganzen religiösen Oberchecker so denken. Und Zachäus merkt auf einmal, diesen Jesus, den geht es wirklich um mich. Und dann fällt dieses ganze, der ganze Wenn-Dann-Druck von ihm ab. Und während Jesus noch zu Gast in seinem Haus ist, sagt er, ich möchte die Hälfte von meinem Besitz, und der war ziemlich reich, den Armen geben. Und überall da, wo ich jemanden betrogen habe, und wahrscheinlich waren das auch etliche, da will ich das den Leuten zurückgeben. Mit anderen Worten, er sagt, ich gebe meinen Besitz, das Zeichen meiner Leistung, dass ich was geschafft habe, das gebe ich weg. Ich gebe meine Sicherheiten weg, daran, woran ich meinen Wert festgemacht habe. Weil Zachäus nicht mehr nach dem, wenn du leistest, dann bist du was leben musstest, sondern er wusste, ich bin, denn er liebt mich. Zachäus hatte auf einmal diese unglaubliche Freiheit. Ich glaube nicht, dass er aufgehört hat, seine Talente einzusetzen und sich von nun an auf die Couch verzogen hat, aber er hatte auf einmal so eine unglaubliche Freiheit. Freiheit, vielleicht auch mal nichts zu leisten, seine Talente einzusetzen für andere. Freiheit von der großen Angst vorm Versagen, weil er wusste, sein Wert und seine Identität, die hängen nicht mehr an seiner Leistung, sondern an der bedingungslosen Liebe Gottes. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ist alles schön und gut, aber da kann ich jetzt eigentlich gar nichts mit anfangen. Das ist voll okay. Aber wir wollen niemandem irgendwas aufzwingen oder aufdrängen. Aber ich treffe häufig Leute, die die ganze Sache mit dem Christentum und diesem Jesus ablehnen, weil sie irgendwann im Kindergottesdienst mal Sachen gehört haben oder im Konfi-Unterricht oder weiß ich nicht, im Religionsunterricht, weil sie Sachen gehört haben, die sie total schräg fanden. Und häufig, wenn ich mit den Leuten so ein bisschen ins Gespräch komme, merke ich, die haben sich nie nochmal als erwachsener, denkender Mensch mit den Quellen beschäftigt, aus denen der christliche Glaube sich speist. Und wir haben darum hier auf eure Plätze diese Hefte gelegt. Ein Cover steht da drauf. Entdecke, glaube ich, heißt es auf Deutsch, so ungefähr. Das ist eine Biografie von Jesus, geschrieben von einem Historiker und Arzt namens Lukas. Wenn du sagst, ich habe mich eigentlich noch nie wirklich so richtig mit diesem Jesus beschäftigt, jedenfalls nicht als reflektierter Mensch, dann nimm das doch mit nach Hause, die sind umsonst, könnt ihr mitnehmen. Kostet, na, je nach Lesetempo, so 2 Stunden deines Lebens, aber dann weißt du wenigstens, was du zurückweist. Das ist doch auch gut. Also, ist ja akademisch redlich. Vielleicht gibt es aber auch Leute, die sagen, irgendwie finde ich das total interessant, ich würde da eigentlich gerne mehr darüber diskutieren, ich habe Fragen oder ich will Sachen kritisch anmerken, dann könnt ihr das gleich machen. Also wir, das haben wir, glaube ich, vergessen zu sagen, ne? Ich bin nicht hier nur zum Reden, sondern ihr dürft auch gleich reden und Sachen sagen und Fragen stellen und kritisch anmerken. Aber vielleicht wollt ihr auch über diesen Vortrag hinaus das noch tun, dann gibt es da vor euch diese Feedback-Flyer. Das wäre super, wenn ihr die ausfüllen könntet. Zum einen, damit die SNDler hier so ein bisschen wissen, oder ich auch, was wir besser machen können. Zum anderen aber stehen hier unten so 3 Angebote für Leute, die sagen, ja, ich möchte gerne mehr wissen. Das erste, am Cover steht da, das ist was, wo man sich mit mehreren Leuten trifft, um eben diese Biografie zu lesen und darüber zu diskutieren. Also wenn du sagst, ja, das finde ich irgendwie interessant, dann füll doch einfach einen Feedbackbogen aus, wäre super, wenn ihr es alle machen würdet. Und dann könnt ihr eure E-Mail da lassen. Wir versprechen euch auch, dass wir eure E-Mails nicht verkaufen werden oder zuspammen werden. Ihr kriegt dann eine E-Mail mit den ganzen Infos und dann wisst ihr Bescheid. Genau. Das war's, was ich sagen wollte. Und jetzt ist die Arena frei für alle Sachen, die ihr gerne sagen wollt, wo ihr Kritik anbringen wollt, wo ihr nochmal Fragen stellen wollt, weil irgendwas nicht klar ist, oder ich nochmal zu Sachen, ja, weiter, auf Sachen weiter drauf eingehen wollt. Dann, genau, könnt ihr euch einfach melden.